Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir sind heute dran in Lukas 14, ab Vers 25. Da geht es um das Thema die Kosten der Jüngerschaft. Und da lesen wir mal ab Vers 25, und zwar bis und mit Kapitel 15, Vers 10.
Seine Schwester, seine Frau und seine Kinder, Brüder, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht
mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Es pflegten sich ihm aber auch alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie einen Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so wird euch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Danke. Wir haben in den vergangenen Abschnitten gesehen, dass die Rettung etwas ist, das wir uns nicht verdienen können, weder mit eigenen Anstrengungen, noch mit irgendwelchen Bemühungen. Wir müssen allerdings durch die enge Tür eingehen. Können wir nochmals lesen, Kapitel 13, Vers 23, 24. Liest du das auch noch, Jerry?
Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen, und es nicht können.
Also, durch die enge Pforte muss man hinein. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass der Herr Jesus diese Tür ist, durch die man gerettet wird, nach Johannes 10, Vers 7 und Vers 9. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Aber eben, es braucht etwas. Darum sagt der Herr, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Obwohl man ja nichts leisten muss, um gerettet zu werden, ist es doch für uns Menschen im Allgemeinen schwierig, uns vor Gott zu demütigen. Das ist das Schwierige. Und darum sagt der Herr, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Aber in den weiteren Abschnitten haben wir gesehen, dass Gott eben uns Menschen einlädt, und zwar so, dass wir dann am Schluss nicht sagen können, ja, wir haben das verdient. Liest du auch noch, Jerry, einen wichtigen Schlüsselvers, Kapitel 14, 13.
Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn dir wird vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.
Also der Herr Jesus macht hier klar, dass es eben wichtig ist beim Einladen, dass man nicht denkt, ich lade ein, damit die Leute mir dann das wieder zurückgeben. Dann gibt es Gegeneinladungen und so weiter, das haben wir letztes Mal besprochen, ausführlich. Aber hier macht der Herr klar, also solche Einladen, die nichts zurückgeben können, die auch nichts zu bieten haben, das macht glückselig. Aber dann haben wir gesehen, wir haben ja hier eine Abfolge von drei Gleichnissen. Im dritten Gleichnis haben wir gesehen, dass Gott selber so handelt. Vers 21 kannst du noch dazu nehmen.
Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein.
Danke. Also wir haben letztes Mal gesehen, dass dieses dritte Gleichnis ab Vers 16 eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Zuerst geht die Einladung an das jüdische Volk, aber es gibt da viele Ausreden und Ablehnung der Einladung. Und dann, der Hausherr wird zornig und schickt jetzt seinen Knecht zu einer ganz neuen Einladung. Und das bildet vor, haben wir gesehen, was in der Apostelgeschichte steht, dass Gott die Heidenvölker, nachdem die Einladung an Israel ergangen ist, einlädt. Apostelgeschichte 2 bis 7 haben wir die Einladung an Israel. Und dann ab Kapitel 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter haben wir die Einladung an die Heiden. Und die werden hier vorgestellt mit Armen, Krüppeln, Blinden, Lahmen. Die sind eingeladen, obwohl sie nichts bieten können. Und so bietet Gott uns die Rettung an. Wir müssen nichts bezahlen. Es ist alles gratis, alles reine Gnade. Das führt der Römerbrief so wunderbar aus. Alles Gnade, keine Leistung. Gott hat alles getan zur Errettung. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Und da ist es gar nicht gratis. Jüngerschaft kostet etwas. Und der Jesus sagt in Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Man muss sich vorstellen, jemand, der sein Kreuz tragen musste damals, das bedeutet übrigens in dem Kontext den Querbalken, also das Patibulum, wie die Römer sagten, wird im Griechischen auch Kreuz genannt. Der Querbalken wurde der Person, die hingerichtet werden sollte, auferlegt und die musste das zur Hinrichtungsstätte bringen. Dort war dann schon der Kreuzesstamm aufgestellt, schon montiert im Boden und dann konnte man ihn einfach mit den Händen nageln an diesen Querbalken raufziehen und dann am Kreuz montieren. Also der Herr Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, muss ich das ganz plastisch vorstellen, wenn jemand gekreuzigt wurde und man sah ihn noch durch die Stadt hindurchgehen mit diesem Querbalken, der war abgeschrieben für dieses Leben. Der lebte zwar noch, richtig, den hätte man auch noch für irgendein Fest einladen können, aber eben, der hat damit nichts mehr zu tun. Also alle schreiben ihn ab, der gehört gewissermaßen nicht mehr zu dieser Welt. Und das meinte Herr Jesus, wenn man gerettet ist, dann soll man als Jünger ihm nachfolgen, aber so, dass man sich im Klaren ist, die Welt hat von mir her überhaupt nichts mehr zu erwarten. Und das ist übrigens auch eine Hilfe, gerade an der Arbeit, wenn man sich eben zu Jesus Christus klar bekennt, dann wissen die Mitarbeiter, die Kollegen, woran sie sind. Und das macht vieles einfacher. Die laden einen gar nicht mehr ein an Orte, wo man dann sagen müsste, nein, ich habe zwar nichts vor heute Abend, aber ja, nein, die Sache ist klar. Die wissen ganz genau, dort und dort kommt der sowieso nicht. Der ist abgeschrieben für sie. Als Mitarbeiter und Kollege, ganz toll, aber den kann man eben für gewisse Dinge überhaupt nicht brauchen. Und das gehört zu den Kosten, dass man eben einfach nicht mehr zu haben ist. Also für diese Welt mit ihrem Treiben abgeschrieben. Und das zeigt dann der Jesus anhand von zwei Beispielen. Wenn jemand ein Bauprojekt macht, hier geht es um einen Turm, dann ist klar, da muss man zuerst wissen, was habe ich an Eigenmitteln und was kostet das, einen Turm zu bauen? Nicht nur ein Fundament bauen, das ist vielleicht noch bald mal gemacht, sondern bis zum Schluss. Also man muss genau sich überlegen vorher, geht das, dieses Projekt umzusetzen? Sonst müssen ja die Leute einfach spotten. Ja, schau mal, der hat sich überhaupt nichts überlegt. Der hat da angefangen und konnte nicht vollenden. Ja, und ein zweites Beispiel. Ein König wird konfrontiert durch eine andere Armee. Ja, da muss er sich überlegen. Kann ich überhaupt mich da auf einen Konflikt einlassen? Ich habe 10.000 Soldaten, der kommt mit 20.000. Also zuerst muss man sich ganz klar überlegen, kann ich mich auf ein solches Abenteuer einlassen als König oder nicht? Und sonst, wenn ich sehe, es geht nicht, muss man sofort eine Friedensdelegation schicken und fragen, was sind die Bedingungen, dass wieder alles okay ist? Wie viel muss ich bezahlen? Was sind die Forderungen? Also mit diesen Beispielen sagt der Herr Jesus, es kostet etwas, Nachfolge. Und man muss bereit sein, diesen Preis der Jüngerschaft zu bezahlen. Und das wird auch nochmal klar gemacht in Vers 33. Liest du, Jerry?
So kam nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein.
Ja. Allem entsagen. Das ist ein Preis. Das kostet etwas. Also schon interessant, dass gerade im Abschnitt davor geht es darum, das Heil ist gratis, gerettet werden. Da können wir gar nichts bezahlen. Wir können nichts aufwiegen für unsere Schuld. Aber Gott vergibt uns durch die Gnade in Jesus Christus. Jedem, der seine Schuld reuig Gott bekennt und bereut, der darf die Vergebung zugesichert annehmen. Aber Nachfolge, das kostet etwas. Und dann, da sind wir jetzt ein bisschen übergangen, Vers 26, lies das nochmals, Jerry.
Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein.
Oh. Vater hassen, Mutter hassen, Frau hassen, Kinder, Brüder, Schwestern. Wie geht das? Ja gut, ich meine, solche, die Eheprobleme haben, die können sich sagen, ah, wunderbar, steht dieser Vers da steht es ja sogar, oder? Aber so geht das nicht. Was lesen wir in Epheser 5, 25? Ich habe es nicht verstanden, nochmals. Lauter.
Ihr Männer liebt eure Frauen.
Ja, genau, aber lesen wir doch die Stelle gerade vor. Ihr Männer liebt eure Frauen und es wird sogar gesagt, wie fest?
Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat.
Ja, also hier wird als Beispiel, als Vorbild, als Maßstab für christliche Ehemänner gesagt, dass man seine Frau so lieben soll wie Christus, der bereit war, sich für die Gemeinde in den Tod zu geben. Ja, und dann steht hier in Lukas 14, wenn jemand nicht seine Frau hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn wir gerade im Epheserbrief sind, liest er uns auch noch vor 6, Vers 1 und 1-3.
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde.
Jawohl, also hier wird ganz klar neutestamentlich deutlich gemacht, das Verhältnis zu den Eltern. Das war nicht nur im Alten Testament, das gilt auch neutestamentlich, die Eltern zu ehren. Aber wie kommt es dazu, dass der Herr hier sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter? Wie muss man das erklären?
Der Herr soll den ersten Platz haben.
Also hassen?
Mehr lieben. Man muss den Herrn mehr lieben.
Also Gott, den Herrn, mehr lieben als die Angehörigen. Die engen Angehörigen. Also du würdest damit sagen, hassen heißt weniger lieben. Und wenn wir aufschlagen in 1. Mose 29, da finden wir genau diesen Sprachgebrauch bestätigt. Dass hassen bedeuten kann, weniger lieben. 1. Mose 29, Vers 30.
Und er ging auch zu Rahel ein, und er liebte Rahel auch mehr als Lea. Und er diente bei ihm und noch weitere 7 Jahre.
Ja, also hier geht es ja um das Problem von Polygamie. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber es ist so, Jakob war verheiratet mit Rahel und mit Lea. Und der Text hier sagt, er liebte Rahel mehr als Lea. Aber er liebte beide Ehefrauen. Nur Rahel mehr als Lea. Und jetzt lies mal Vers 31.
Und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar.
Ja, also Lea war gehasst. Und das bedeutet, sie war weniger geliebt. Also hassen und auch das Wort, das gebraucht wird in Lukas 14, Misseo, heißt wirklich hassen und verabscheuen. Aber es gibt den Sprachgebrauch, dass das relativ ist. Eben hassen im Sinn von weniger lieben. Und dann kommt noch etwas dazu. Diese Ausdrucksweise, diese drastische Ausdrucksweise, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, nennt man in der Sprachwissenschaft eine Hyperbel. Das ist die Ausdrucksweise, wo man etwas drastisch beschreibt, indem man übertreibt. Wir kennen das zum Beispiel aus der Bergpredigt. Der Jesus sagt, wenn du jemandem den Splitter aus dem Auge nehmen willst, dann musst du zuerst den Balken aus deinem Auge nehmen. Und für jeden Hörer ist es klar, einen Balken kriegt man nicht ins Auge hinein. Ja? Aber der Herr sagt, Balken im Auge, das ist eine Hyperbel, eine übertriebene Ausdrucksweise, um klarzumachen, drastisch, du musst zuerst mal deine großen Probleme lösen, bevor du die kleineren von jemand anderem lösen willst. Und so ist es auch hier. Der Herr sagt, hasst nicht. Es ist eine übertriebene Ausdrucksweise. Eben das nennt man Hyperbel. Und es ist so, in der Sprache gibt es ganz viele solche, man sagt eben Stilfiguren. Zum Beispiel gibt es die Stilfigur der Metapher. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür, ja, kein normaler Zuhörer meint, dass man das so verstehen müsste, dass der Herr eine wirkliche Tür meint. Aber er vergleicht sich mit einer Tür, aber sagt nicht, ich bin wie eine Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Ja? Einer, der so stur Sprache wie in Mathematik versteht, der sagt, das geht doch gar nicht. Sprache ist nicht das gleiche wie Mathematik. Sprache kann mathematisch sein, aber normalerweise ist sie nicht so, sondern das ist eben eine Metapher. Die Tür drückt aus, ich bin der Zugang. Ich ermögliche den Zugang zu Gott. Und genauso, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er sagt nicht, ich bin wie ein Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock. Das nennt man in der Sprachwissenschaft, das ist eine Metapher. Und so gibt es eben unzählige, man kann ganze Studienbücher haben, nur über das Thema Stilfiguren. Und diese Stilfiguren findet man eben nicht nur in der weltlichen Literatur, sondern auch in der Bibel. Das ist etwas, das gehört zur Sprache. Und da gibt es zum Beispiel auch, im Gegensatz zur Hyperbel, das, was man nennt Litotes, das ist die Untertreibung. Wenn man sagt, das ist recht schön. Das ist aber, um zu sagen, das ist sehr schön, ja? Aber es ist eine Untertreibung, man sagt, das ist recht schön. Und so gibt es eben viele solche Stilfiguren. Und wer die Sprache eben natürlicherweise erfasst, der weiß sofort, was gemeint ist. Und dann kommen natürlich dann diese Leute, die sagen, ja, so ihr Fundis, ihr seid so stupid, ihr nehmt die Bibel wörtlich. Und dann muss man sagen, ja, hoffentlich nehmen wir sie wörtlich. Wenn die Bibel sagt, das ist ein Gleichnis, dann nehmen wir das wörtlich als ein Gleichnis. Nämlich als etwas, das nicht so passiert ist, sondern so passieren könnte oder auch immer wieder in dieser Art passiert. Und dieses Beispiel soll etwas als Vergleich deutlich machen. Ja, wir nehmen es wörtlich als Gleichnis. Oder wenn die Bibel eben enthält apokalyptische Visionen. Daniel 7, das ist eine apokalyptische Vision. Daniel sieht im Traum einen Löwen mit Adlersflügel aus dem Meer heraufkommen. Und dann sieht er einen Bären und danach einen Leoparden mit vier Köpfen und vier Flügeln. Und der Bibeltext sagt, diese Tiere, im Ganzen dann vier, stellen vier Weltreiche dar. Also, dann verstehen wir das als apokalyptische Beschreibung, nämlich der Löwe mit den Adlersflügeln beschreibt das babylonische Weltreich. Aber niemand von uns glaubt, dass Babylon ein Löwe ist mit Adlersflügeln. Niemand von uns meint, das griechische Weltreich von Alexander dem Großen, das sei ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln. Aber wir verstehen, das ist eben eine prophetische Beschreibung. Das griechische Reich, das sollte ganz schnell erobert werden. In 13 Jahren hat Alexander alles von Europa, von Griechenland her bis nach Indien erobert. Also schnell wie ein Leopard und erst noch mit vier Flügeln. Aber nach seinem Tod fiel das Reich auseinander in vier große Blöcke. Das wird dargestellt durch die vier Köpfe. Also, wir verstehen das ganz wörtlich als apokalyptische Vision. Das sind Bilder für Realitäten, die sich dann in der Geschichte erfüllen sollten. Und so verstehen wir die Bibel wörtlich. Aber eben nicht in dem stupiden Sinn, dass wir ein Gleichnis nicht als Gleichnis nehmen. Und wenn die Bibel eben sagt, Abraham lebte in Ur in Chaldäa und Gott rief ihn heraus und er ging nach Haran und von dort übersiedelte Gott ihn nach Kanaan. Er kam nach Kanaan, 75 Jahre alt. Ja, dann ist das eine Geschichtserzählung. Und dann nehmen wir das auch wörtlich als Geschichtserzählung, weil es ist kein Gleichnis. Das ist auch nicht irgendeine dichterische Umschreibung, sondern das ist geschichtliche Erzählung, darum nehmen wir das wörtlich. Und jetzt können wir den Spieß drehen. Die Leute, die sagen, ja, man muss alles so übertragen nehmen. Ja bitte, die haben nicht verstanden. Geschichte muss man nicht übertragen nehmen, sondern Bildersprache muss man übertragen verstehen. Also in dem Sinn nehmen wir die Bibel wörtlich, aber in der richtigen Art wörtlich, nämlich so, wie der Autor es gemeint hat. Ja, Philipp?
Und dann Zeitangaben oder auch bestimmte Zahlen und da ist etwas passiert.
Genau.
Das also, nicht, das ist einfach eine Erzählung, wie es sein könnte.
Korrekt. Also bei einer Geschichte ist typisch, da haben wir eben Eigennamen, darum habe ich das Beispiel mit Abraham genommen. Wir haben ganz genaue geografische Angaben, Ur in Chaldea, Haran, das Land Kanaan. Wir haben Zeitangaben, darum habe ich nämlich extra gesagt, 75-jährig kamen nach Kanaan. Also das sind so Kennzeichen von Geschichten, die historisch gemeint sind und eben historisch sind. Und so müssen wir den Text wörtlich verstehen, indem wir ihn so verstehen, wie er gemeint war vom Urheber. Christoph? Ja, genau so, wie du sagen kannst, dass der Herr Jesus selber hat den Vater an erste Stelle gesetzt. Und dann die Gemeinde. Also sein erstes Anliegen war, Gott, den Vater, durch sein Werk zu verherrlichen. Und dann die zweite, in zweiter Linie war es, uns zu retten. Und so ist es auch für uns als Ehemänner, der Herr muss den ersten Platz einnehmen. Gut, jetzt könnte jemand sagen, warum steht da nichts vom Ehemann? Ist dort anders? Nein, hier geht es einfach um das Beispiel eines Jüngers. Es geht nicht um das Beispiel einer Jüngerin. Ja, darum sagt der Herr in Vers 27, kann nicht mein Jünger sein. Wenn er sagen würde, kann nicht meine Jüngerin sein, dann hätte er es anders formuliert. Dann würde er sagen, und hasst nicht ihren Mann. Aber hier steht eben seine Frau. Und das ist eben auch noch etwas Wichtiges. Die Leute, die uns anhängen, wir würden die Bibel falsch verstehen, weil wir sie wörtlich verstehen. Die müssen jetzt eben sich mal überlegen, warum wir diesen Text auch auf Frauen beziehen. Ja, weil die Bibel oft so spricht, dass eben eine bestimmte Gruppe angesprochen ist. Sagen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief ist die Gemeinde in Korinth angesprochen. Und der Apostel Paulus sagt, was Gott eben von der Gemeinde in Korinth verlangt. Und dann würde einer sagen, ja gut, das ist für Korinth, das gilt nicht für uns. Falsch. Das ist als Beispiel geschrieben an Korinth und hat eine Bedeutung für alle Gemeinden. Und darum sagt übrigens Paulus in 1. Korinther 1, Vers 2, dass dieser Brief sich richtet an die Gemeinde in Korinth, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Also wird ganz klar, der Brief ist universell gemeint, aber richtet sich konkret an Korinth und die konkreten Probleme dort. Aber wir müssen uns fragen, und jetzt, wie können wir das übertragen auf Hunzenschwil? Und wie können wir das übertragen auf Bern und auf Basel? Ja, und so ist es auch hier, wenn der Herr eben spricht, was Anforderungen sind für einen Jünger, dann muss man sich fragen, was sind die Anforderungen für eine Jüngerin? Oder zum Beispiel, in 1. Timotheus 2 sagt der Apostel Paulus, wie Frauen sich kleiden sollen. Und er sagt, sie sollen sich sittlich kleiden. Ja, jetzt können Männer sagen, also das gilt nur für Frauen. Also ich kann beliebig enge Hosen tragen, das ist, für Männer ist das kein Problem. Ach was! Natürlich ist das dort für Frauen gesagt, aber jeden Text muss man sagen, und was ist die Bedeutung für mich als Leser? Und darum hat das genauso eine moralische Bedeutung für Männer. Die müssen sich auch fragen, was kann ich da, was für Frauen gesagt ist, übertragen für mich als Mann? Und natürlich, wenn die Bibel spricht, wie Männer eben sich einsetzen sollen für ihre Ehefrauen, dann müssen die Ehefrauen nicht sagen, und ich habe nichts zu tun. Ja, die müssen sich fragen, wenn Gott das verlangt von meinem Mann, wie steht es mit meiner Hingabe? Es hat natürlich einen Grund, warum es in der Bibel mehr zu Männern gesagt wird, lieben, als zu den Frauen. Weil es einfach mehr in der Natur der Frau liegt, sich hinzugeben. Das ist so. Es gibt schon Männer, die sind anders als ich. Aber ich meine, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass Hingabe fällt einer Frau im Allgemeinen leichter als dem Mann. Und darum wird das auch mehr bei Männern betont. Aber wir finden es übrigens auch an anderer Stelle, dass gesagt wird, dass Frauen ihre Männer angewiesen werden sollen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben und so weiter. Aber eben, es wird bei Männern mehr betont. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn, eben die Bibel wörtlich nehmen, heißt eben, schauen, was steht da und sich fragen, und was bedeutet das jetzt für mich? Und dann versteht man die Bibel richtig.
Kolosser 1, Vers 17 und 18.
Ja.
Dort wird dir gezeigt, dass er in allem den Vorrang hat.
Ja, können wir gerade aufschlagen. Kolosser 1. Liest du gerade vor am Mikrofon.
Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.
Jawohl. Diese Aussage, Jesus Christus soll nach Gottes Plan in allem den Vorrang haben, und das drückt der Herr hier eben aus im Zusammenhang mit den Kosten der Jüngerschaft. Er muss absolut den ersten Platz haben. Und das ist übrigens auf der genau gleichen Linie wie die Ermahnung im Sendschreiben an Ephesus in Offenbarung 2. Da wird die Gemeinde von Ephesus gelobt für all ihre Aktivität, Werke, Arbeit, Ausharren und so weiter. Aber dann kommt eine schwere Kritik in Vers 4. Liest du, Jerry?
Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
Ja, da geht es um die erste Liebe. Und die erste Liebe meint die Liebe zum Herrn von erster, höchster Qualität. Also, mit anderen Worten, er hat den ersten Platz im Herzen. Das ist die erste Liebe. Und der Herr macht hier klar, mit weniger wird er sich nie zufrieden geben. Und er sagt dieser Gemeinde, sie müsse Buße tun, sie sei gefallen in diesem Punkt. Und wenn sie da nicht umkehren, dann werde er schließlich kommen und den Leuchter von der Stelle wegrücken. Im Zusammenhang wird jede Gemeinde in Offenbarung 2 und 3 verglichen mit einer Menorah, mit einem siebenarmigen goldenen Leuchter, wie er im Heiligtum in Jerusalem stand. Und der Herr sagt, den Leuchter wegrücken. Und das ist etwas aus dem Tempeldienst. Im Tempeldienst in Jerusalem war das so, wenn ein Gegenstand, der für den Gottesdienst gebraucht wurde, unrein wurde, aus irgendeinem Grund levitisch unrein, eine unreine Person hat ihn berührt, dann war er nach levitischer Gesetzgebung, also Gesetzgebung aus dem Buch Levitikus, unrein. Und dann hat man den Leuchter entsorgen müssen aus dem Heiligtum. Es gab von den meisten Geräten eben noch Ersatzgeräte. Also auch der Schaubrottisch gab es als Ersatz Schaubrottisch, und da musste man den Ersatzleuchter holen und an die Stelle setzen. Und der Herr sagt also hier, das wird so geschehen wie im Tempel, wenn der Leuchter unrein ist, dann wird er evakuiert, weg. Und geschichtlich ist das ja eindrücklich geschehen. In der Kirchengeschichte später sind die Muslime gekommen in das Gebiet der heutigen Türkei. Türkei gab es ja noch nicht. Und die haben das Christentum so massiv verdrängt, bis hin ausgelöscht, sodass es dann in der weiteren Zeit keine Gemeinde mehr gab in Ephesus. Also dieser Leuchter wurde wirklich weggerückt. Das ist sehr eindrücklich. Eben weil der Herr nicht mit dem zweiten Platz sich zufrieden geben kann. Und das macht er hier eben in diesem Abschnitt klar. Man muss sich klar sein, Rettung ist gratis. Aber Nachfolge, das kostet einen Preis. Und er möchte, dass wir alles geben. Ja?
Wie ist denn das zusammenzubringen? Also Rettung ist umsonst,
ja,
und die Nachfolge kostet. Jetzt kann man gerettet werden, und doch nicht Jünger sein, oder geht das nur zusammen?
Also wie ist das jetzt? Kann man gerettet werden und dann eben doch kein Jünger sein? Es ist eben so, die Errettung, die wirkliche Errettung zeigt sich, dass jemand dann auch möchte, sein ganzes Leben in die Nachfolge stellen. Und wenn man bei jemandem sieht, dass da überhaupt nichts da ist von Nachfolge und Gehorsam, dann muss man sich die Frage stellen, ob der überhaupt je sich richtig bekehrt hat. Das ist wirklich eine sehr ernste Frage. Aber eben, nochmals, dieser Unterschied, der zeigt sich auch daran, der Apostel Paulus sagt in verschiedenen Stellen, dass es einmal Lohn geben wird für unser Tun. Aber damit ist eben gemeint, für unser Tun als Gerettete. Wenn man gerettet ist, diese Werke, die wir für den Herrn tun, die werden alle einmal belohnt werden. Und da wird es in der Ewigkeit Unterschiede geben. Aber eben bei der Errettung, da können wir nicht mit Werken kommen. Darum sagt der Galaterbrief, dass man gerettet wird durch Glauben allein ohne Werke. Aber der Jakobusbrief macht dann klar, aber wenn bei solchen, die sagen, ich bin gerettet, ich glaube wirklich, wenn da diese Werke nicht zu sehen sind, dann sagt er, dieser Glaube ist tot. Der ist disqualifiziert, das ist gar kein echter Glaube. Der echte Glaube führt eben zu Jüngerschaft und führt zu guten Werken. Aber zur Errettung, wir können Gott nichts vorweisen. Und darum, gerade in den vergangenen Gleichnissen haben wir gesehen, es geht um die totale Kapitulation. Dass wir vor Gott den untersten Platz einnehmen und zugeben, wir können uns nicht selber retten. Und darum ist es auch so ein wichtiger Unterschied zu den Religionen dieser Welt. Im Buddhismus, im Hinduismus, im Islam. Immer geht es darum, die Menschen müssen etwas leisten, um sich hinaufzuschaffen. Und genau das ist der Unterschied zwischen den Religionen und dem Evangelium. Das Evangelium sagt in Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können uns also nicht selber hinaufarbeiten. Und die Religionen suggerieren, du musst das tun, das tun, das tun, und dann sammelst du Punkte. Wenn man in zum Beispiel in buddhistischen Ländern ist, sieht man, das ganze Leben ist so aufgebaut auf Punkte sammeln. Also ich komme mir manchmal vor, wie in Thailand, wie im Coop. Immer Punkte sammeln, Punkte sammeln. Ja? Und dann haben die auch das Gefühl, wenn Dinge falsch gegangen sind, das kann man dann wieder mit den gesammelten Punkten wieder aufheben. Und genau das sagt die Bibel, das geht nicht. Man kann nicht eben durch Pech hindurchgehen mit den Schuhen und dann meinen, wenn ich jetzt hunderte von Kilometern auf sauberen Straßen laufe, dann wird das alles wieder gut. Nein, das nützt gar nichts. Die Schuhe werden schmutzig bleiben. Die werden nie mehr eben blitzen und blanken. Und so muss man verstehen, zur Rettung können wir nichts beitragen, aber gerade da liegt der Irrtum der Religionen, indem sie den Menschen sagen, der könnte selber was leisten. Und das spricht den Stolz in uns an. Und das Evangelium, das bringt uns auf den Boden. Und darum ist es so schwierig, eben gerettet zu werden. Darum sagt der Herr Jesus, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Weil so kapitulieren und sagen, ich kann mich nicht selber retten. Das ist schwierig. Aber eben, Jüngerschaft, dort geht es um alles hingeben. Und dann kommt Vers 34 und 35, Lukas 14. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist. Womit soll es gewürzt werden? Es ist so, in Matthäus 5, Vers 13 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern in der Bergpredigt. Können wir das kurz aufschlagen und vorlesen lassen.
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden.
Ja, also, der Herr sagt hier, zusätzlich zu dem, was wir in Lukas 14 lesen, zu den Jüngern. Er spricht ja die Jünger an in Vers 1 und 2. Da sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Was bedeutet das? Was sind die Qualitäten von Salz? Können wir das kurz zusammentragen?
Konserviert.
Es konserviert, es tötet also schädliche Bakterien ab. Dadurch kann es Nahrungsmittel konservieren.
Es ist ein natürlicher Geschmacksverstärker.
Jawohl, also darum, es verstärkt den guten Geschmack beim Essen. Darum fügt man ein bisschen Salz dazu. Nicht zu viel.
Würzt.
Weiter?
Es würzt.
Ja, eben, das ist in dem Sinn würzt, im Sinn von Geschmacksverstärkung. Und jetzt, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Macht durstig. Ja, in Kolosser 4 sagt der Apostel Paulus, euer Wort sei alle Zeit mit Salz gewürzt. Und das ist natürlich wichtig, wenn man mit den Menschen spricht über das Evangelium, dann erlebt man oft, die haben überhaupt keinen Durst. Kann ich ihnen erzählen, was man will? Das interessiert sie ja gar nicht, weil sie nicht Durst haben. Was macht man mit einem Pferd, wenn man es nicht zur Tränke bringt? Liebevoll streicheln und ein bisschen Salz geben. Dann geht's. Es funktioniert. Ja, also der Durst muss geweckt werden. Und wenn der Kolosserbrief sagt, wir sollen eben ein Wort haben, das gesalzen ist, dann heißt das eben, dass wir so mit den Menschen sprechen, dass der Durst, das Verlangen nach dem Wasser des Lebens geweckt wird. Ja, und natürlich hat es noch mehr Bedeutung, dass wir eben, nicht, dass das unsere Hauptaufgabe wäre, wir haben nicht den Auftrag, diese Welt zu verbessern, aber es ist so, dass Christen durch ihr treues Leben in der Gesellschaft, die tragen eben bei, dass eben auch Verderbnis in der Gesellschaft zurückgedrängt wird. In einem gewissen Rahmen. So sind wir also Salz der Erde. Und nun sagt hier der Herr, wenn das Salz kraftlos geworden ist. Wie geht das? Haben wir schon erlebt, das Salz nach ein paar Jahren taugt nichts mehr. Wie ist das?
Hier nicht, aber in der Gegend. In Israel gibt es so ein Salz, das mit der Zeit schon mal gehört.
Ja, also du sagst, in Israel kann man sehr gut verstehen, was kraftloses Salz ist. Ja, man muss ans Tote Meer runtergehen. Und auch die ganzen Berge, Hügel rund um das Tote Meer, die sind ja ganz versalzen. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel da, wo es Mergel gibt, das ein bisschen mal in den Mund nimmt, merkt so, das ist salzig. Aber weil es eben so unsauber ist, dieses Salz, vermengt eben mit dem Nebenprodukt, jetzt in diesem Fall Mergel, dann hat das eben nicht die Kraft, wie das Salz Kraft haben sollte. Also Salz muss wirklich 100% rein sein. Oder gegen 100% rein, so muss ich mich ausdrücken, dann ist es wirkungsvoll, aber wenn es eben so unrein ist, wenn man am Toten Meer Salz gewinnen will, eben auf diese Art, es kommt nicht gut raus. Man muss wirklich vom Wasser nehmen, verdunsten und dann muss man eben das Salz so direkt gewinnen. Und der Herr vergleicht also die kraftlos sind mit solchem Salz, das seine Wirkung nicht voll entfalten kann. Und das ist eben der Fall, wenn wir als Christen uns mit allen möglichen Denken unserer Gesellschaft vermischen, dann verlieren wir die Kraft. Dann werden wir kraftlos. Und was soll man damit noch machen? Ja, einfach, es ist untauglich, man wirft es hinaus. Und um die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu richten, sagt der Herr, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da muss man checken, was damit in unserem eigenen Leben gemeint ist. Ja, gehen wir weiter. Alexander?
Ja, 3. Mose Kapitel 2, da haben wir das Speisopfer erwähnt.
Ja, in 3. Mose 2 wird das Speisopfer erwähnt und dort wird gesagt, dass immer das Salz dabei sein muss. Nun, das Speisopfer, ganz kurz gesagt, ist ein Bild von dem Leben des Messias, von dem vollkommenen Leben des Messias. Es ist aus Weizenmehl hergestellt und der Messias wird genannt in Jesaja 4, Vers 2, die Frucht der Erde. Aber es ist nicht einfach, es sind nicht einfach die Körner, sondern es ist gemahlen, steht. Wenn man nur Weizenkörner hat, dann könnte man denken, oh, was ist in diesen Körnern drin? Vielleicht irgendwelche Insekteneier und was auch immer, unsauber. Aber gemahlen, dann würde man alles sehen. Und so bedeutet dieses Feinmehl des Speisopfers die sichtbare, offenbare Vollkommenheit des Herrn Jesus als Mensch. Und dann wird gesagt, es muss gemengt werden mit Öl. Der Messias sollte gezeugt werden durch den Heiligen Geist. Öl ist immer wieder ein Bild des Heiligen Geistes. Und dann heißt es, sogar gesalbt werden mit Öl. Und Messias bedeutet ja, oder griechisch Christus bedeutet ja, der Gesalbte. Und so spricht das Speisopfer eben von dem Gesalbten. Und nun sagt 3. Mose 2, da muss immer das Salz mit dabei sein. Das heißt, das betont noch einmal, dass sein Leben absolut vollkommen ist. Nichts von Verderbnis ist bei ihm zu finden. Er ist perfekt. Und dann wird auch gesagt, kein Sauerteig. Das ist ein Bild von der Sünde in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Kein Sauerteig, so sein vollkommenes Leben. Und das Speisopfer war typischerweise ein Begleitopfer für die blutigen Opfer. Es beschreibt also das vollkommene Leben des Herrn Jesus, wie es in den Evangelien beschrieben wird. Und dann das blutige Opfer, mit dem es zusammen dargebracht wurde, zeigt dann, und dieses vollkommene Leben führte ihn schließlich nach Golgatha. Ja, gut, gehen wir weiter. Kapitel 15, 1 und 2, liest du nochmals vor.
Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen.
Jawohl. Die Elberfelder CSV hat hier eine Fußnote, die sehr nützlich ist. Es kamen aber Zöllner. Die griechische Wortform bezeichnet eine fortgesetzte oder wiederholte Handlung. Also Lukas benutzt ein Durativ. Das war nicht ein Ereignis, wo diese Leute zum Herrn kamen, sondern die pflegten zu kommen. Ich glaube, so steht es in der Schlachter. Stimmt's? Wie steht's dort?
Es pflegten.
Ja, es pflegten. Das drückt den Durativ im Deutschen aus. Sehr gut. Also, das war so ganz üblich. Und die Reaktion der Pharisäer, sie murren gegen Herrn Jesus und sagen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da machen sie ihm den Vorwurf, er sei zu lax. Also zu wenig streng. Ja? Wir werden dann sehen, etwas später spricht der Herr zu den Pharisäern und da höhnen sie ihn. In der parallelen Struktur, die ich normalerweise zeige, heute jetzt nicht, wird man sehen, dass diese Abschnitte parallel stehen. Da, wo sie ihn, über ihn murren und dann über ihn höhnen. Und dort geht es darum, dass der Herr für sie zu streng ist. Er spricht über das Problem von Geld. Und Lukas sagt, sie waren geldliebend. Also, an gewissen Stellen war er für sie zu lax, an anderer Stelle war er zu streng. Es war einfach immer falsch für sie. Aber da, wo sie über ihn murren, das zeigt eigentlich gerade unser größtes Glück, dass der Erlöser gekommen ist, um Sünder zu retten. Darum hat er eben diese Zöllner und Sünder angezogen. Und sie sind zu ihm gekommen und haben gemerkt, da finden wir Antwort auf unsere Probleme. Können wir nochmals aufschlagen, was wir früher schon gelesen hatten in Kapitel 7, 34. Das sollte eigentlich eine Schimpfbezeichnung sein, aber in Wirklichkeit ist es ein Lob.
Der Sohn des Menschen ist gekommen. Er isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer.
Und jetzt kommt's.
Ein Freund von Zöllnern und Sündern.
Ja, und sie machen ihm den Vorwurf, er sei ein Freund von Zöllnern und Sündern. Aber das ist ja unser Glück, dass er gekommen ist, eben um Sünder zu retten und Sünder herauszurufen. Und das führt uns jetzt gerade zu den nächsten drei Gleichnissen. Nämlich da wird gezeigt, dass er dieser Freund der Sünder ist. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Drachme und dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und interessant ist Folgendes in Vers 3. Der Herr reagiert also auf diesen Vorwurf. Dieser nimmt Sünder auf. Glücklicherweise hat er uns aufgenommen, als wir zu ihm kamen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. Jetzt kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und dann Vers 8, oder welche Frau die 10 Drachmen hat. Dann Vers 11, er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte 2 Söhne und der Jüngere von ihnen und so weiter. Das steht nicht, jetzt sagt er ein zweites Gleichnis, sagt ein drittes Gleichnis. Er sagt, es heißt hier, er sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Und das ist sehr wichtig, es ist ein Gleichnis in 3 Teilen. Es gehört zusammen. Du wolltest was sagen? Oder wer?
Der Manfred.
Manfred, ja.
Irgendwie kann ich die Pharisäer jetzt auch mal zwischen ihnen ein verstehen, aber ich mache mir mein, ich gehe jetzt nicht der Meinung nach, aber die haben doch eigentlich den Auftrag gehabt, sich von der Welt abzusondern.
Ah, die Pharisäer hatten den Auftrag.
Eigentlich schon. Warum nicht?
Ja. Natürlich, die Pharisäer wussten, die Bibel gibt einen Auftrag, sich von der Welt, von der Sünde abzusondern, fernzuhalten. Aber der Punkt ist eben der, der Jesus wurde zu Recht genannt ein Freund der Sünder. Aber Jakobusbrief, Jakobus 4 sagt, wir dürfen keine Freunde der Welt sein. Das gibt den Schlüssel. Können wir das kurz aufschlagen? Diese Nuance ist in Wirklichkeit ein Riesenunterschied, eine Kluft. Jakobus 4, liest du Vers 4, bitte.
Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
Jawohl. Freundschaft mit der Welt ist nicht das gleiche wie ein Freund der Sünder zu sein. Und der Herr Jesus hat sich innerlich immer vollkommen ferngehalten von allem üblen Treiben. Also er ging nie an zweideutige Partys. Aber er hat Einladungen erlebt, wie zum Beispiel in Matthäus 9. Matthäus ist zum Glauben gekommen und dann hat er ein Mahl gemacht. In der Parallelstelle in Lukas 5, das sagt Lukas, das sagt nicht Matthäus. Da sagt Lukas, er hat ein großes Mahl gemacht. Und hat ganz viele Zöllner und Sünder eingeladen. Das war nicht eine komische Party, ja? Sondern das war ein schönes Festessen. Hat er die eingeladen, um sie mit dem Herrn bekannt zu machen. Da ist der Herr hingegangen. Ich weiß, das Wort Party ist ja sehr doppeldeutig. Das Wort Party kann bedeuten ein ganz schönes Fest, oder es kann wirklich etwas bedeuten, da geht die Post ab mit Techno und Drogen. Ja? Das ist etwas ganz anderes. Und Jakobus warnt uns, wenn wir ein Freund der Welt sind, mit all ihren Treiben, dann sind wir Feinde von Gott. Aber wenn wir auf die Menschen zugehen und für sie gewinnend sind und eben das Evangelium auch so verkündigen, dass die Leute Durst bekommen, weil so viel Salz in der Verkündigung drin ist, dann sind wir Freunde der Sünder, nach dem Vorbild, wie der Herr Jesus für uns ein Freund der Sünder gewesen ist. Und das ist der Unterschied. Und dann ist eben noch, kommt noch dazu, werden sehen, die Pharisäer, ihr Name heißt Abgesonderte. Pharisäer heißt Abgesonderter. Sie waren abgesondert, aber wovon? Das ist die Frage. Sie haben sich einfach durch äußerliche Formen getrennt von anderen. Und die zweite Frage ist, abgesondert für wen? Sie waren nicht für Gott abgesondert. Sonst hätten sie nämlich den Messias angenommen. Aber sie haben ihn verworfen. Und es gibt eben eine richtige Absonderung und es gibt eine üble Absonderung. In Sprüche 18, Vers 1 heißt es, von dieser üblen Absonderung, können wir das kurz aufschlagen? Sprüche 18, 1, liest du vor, Jerry.
Wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst, gegen alle Einsicht geht er heftig an.
Aha, das ist eine falsche Absonderung. Und das war zum Beispiel die pharisäische Absonderung. Tracht nach einem Gelüst, die haben eine Absicht, ja? Und das war sehr oft bei Pharisäern eben sich präsentieren. Darum greift der Herr sie auch an, dass sie möglichst an öffentlichen Plätzen ihre Gebete verrichten und dann ihre Gebetsriemen antun und die ganzen Rituale durchführen, um von den Menschen bewundert zu werden. Und er sagt, mach das im Verborgenen, das Gebet. Und tracht nach einem Gelüste. Und dann gegen alle Einsicht geht er heftig an. Der Herr, das haben wir in den vergangenen Mittwochabenden gesehen, hat immer wieder sie überführt, dass ihre Auslegung nicht stimmt. Sie haben gesagt, am Sabbat darf man nicht heilen. Und der Herr hat gezeigt, so, was macht ihr mit euren Ochsen? Am Sabbat werden die aus dem Stall geholt, losgebunden und zur Tränke gebracht. Ah, ein Ochsen darf man am Sabbat losbinden, aber wenn ich eine Frau, die von dem Satan gebunden war und so gebückt war, wenn ich die löse am Sabbat, das geht nicht. Also das ist eine Tochter Abrahams und das ist ein Ochse. Ihr stellt Ochsen höher als Töchter Abrahams. Und so hat er sie völlig überführt. Aber wie haben sie reagiert? Sie sind heftig gegen diese Einsicht angegangen und schließlich haben sie beschlossen, haben sie ganz klar den Beschluss durchgezogen, er muss sterben. Also es gibt die wahre und es gibt die falsche Absonderung. Und jetzt gehen wir noch zu den Gleichnissen. Das erste Gleichnis ist das mit dem Hirten, der ein verlorenes Schaf sucht, bis er es findet. Und dann, wenn er es gefunden hat, Vers 5, bringt er es zurück mit Freuden und trägt es auf seinen Schultern. Und er teilt dann diese Freude mit anderen. Und so macht der Herr Jesus klar, so ist es auch im Blick auf Sünder. Lies nochmals Vers 7.
Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben.
Jawohl, also im Himmel wird Freude sein, bei Gott und bei den Engeln. Ja?
Warum bringt das nicht zurück zur Herde, zu den 99, sondern er bringt es ins Vaterhaus?
Ja, hier geht es, der Punkt ist eben der, er findet das Schaf und diese Freude möchte er mit anderen teilen. Also er geht nach Hause und will, dass die Nachbarn sich da mit und seine Freunde mitfreuen können. Und damit wird dann eben klargemacht in Punkt 7, dass nicht nur jemand sich im Himmel freut, Gott, sondern auch die Engel. Es ist eine Riesenfreude im Himmel über einen Menschen, der eben gefunden wird. Und nun, auf wen weist der Hirte hin? Ja, auf den Sohn Gottes. Nicht wahr? Nicht auf den Vater, nicht auf den Heiligen Geist, sondern auf den Sohn Gottes. Er ist der gute Hirte, Johannes 10. Er sucht das Schaf und bringt es nach Hause. Aber jetzt im nächsten Gleichnis haben wir einen anderen Vergleich. Eine Frau hat 10 Drachmen. Sie verliert eine. Und dann sucht sie mit der Lampe, sie sucht und sucht und sucht, bis sie gefunden hat. Und auch da ist der Punkt, sie freut sich dann nicht alleine darüber, sondern sie freut sich zusammen mit den Nachbarinnen und Freundinnen. Ist übrigens interessant, sie freut sich nicht mit ihren Freunden. Ja, ich meine, beim Hirten heißt es, der ruft seine Freunde. Und die Nachbarn, er ruft nicht seine Freundinnen. Die Freundinnen des Hirten. Es kommt, in der Bibel finden wir nie Freundschaft zwischen den Geschlechtern. Außer sie sind verlobt oder verheiratet. Das gibt es nicht. Und Boas, Ruth kommt, um auf seinem Feld zu arbeiten. Und er als Chef sagt, halte dich zu meinen Mägden. Er sagt nicht, halte dich zu meinen Jungs. Und sie hat dann auch hinter den Schnittern jeweils aufgelesen. Und damit war sie auch kein Blickfang für die Schnitter. Ja, hinter ihnen her. Und dann halte ich zu meinen Mägden. Aber nachher in Ruth lesen wir, wie dann alle, die Mägde und die Knechte, die sind zusammen beim Abendessen. Es ist nicht so, dass zwischen den Geschlechtern ein verkrampfter Umgang wäre. Natürlich haben die miteinander Kontakt gehabt, aber sie hat sich ebenso freundschaftlich zum gleichen Geschlecht gehalten. Und darum, das ist so ein Nebeneffekt. Bei der Frau heißt es, sie ruft die Freundinnen, nicht ihre Freunde. Und beim Hirten, er ruft seine Freunde. Ja, und jetzt wird wieder gesagt, so wird das auch sein vor den Engeln Gottes, dass da eben Freude ist über einen Sünder, der Buße tut. Warum jetzt wird hier ein anderer Vergleich gemacht? Und dann ein drittes Gleichnis, aber ich habe gesagt, eigentlich sind diese drei Gleichnisse ein Gleichnis. Dort geht es um den Vater, der den verlorenen Sohn wieder zurückbekommt. Und das ist ein Hinweis, da ist der Vater hier ist ein Hinweis auf Gott, Vater. Und in dem Fall ist die Lampe ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Nicht wahr? Der Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu erretten. Das ist der gute Hirte. Der Sohn sucht. Aber der Jesus sagt von dem Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 8, er spricht über sein Kommen.
Jerry? Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.
Danke. Also der Heilige Geist überführt die Welt. Überführen bedeutet, das griechische Wort bedeutet zum Beispiel, der Richter überführt den Angeklagten. Und wie macht er das? Er führt ihm Fakten vor, die bringt er quasi aus der Finsternis ans Licht, diese Fakten. Und bringt ihn dazu, dass er einfach die Wahrheit anerkennen muss. Ja? Und so überführt der Heilige Geist, und das wird hier vorgestellt mit der Lampe, die Licht ins Dunkel hineinbringt. Und dann haben wir eben in dem Vater einen Hinweis auf das, was der Herr Jesus in Johannes 6, Vers 44 sagt.
Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht sieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Also, der Vater sieht. Jetzt sehen wir, bei der Errettung eines Menschen wirkt der dreieine Gott. Der Sohn sucht, der gute Hirte, der Heilige Geist überführt und der Vater zieht. Und darum ist das eben ein Gleichnis in drei Abschnitten, um den dreieinen Gott vorzustellen, der am Wirken ist. Und jetzt können wir noch zusammenfassend Römer 2, Vers 4 lesen.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Denn nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf dem Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der Danke. In jedem ja, vergelten wird nach seinen Werken.
Danke. Also hier wird ganz allgemein gesagt von Gott. Aber es geht eben um den dreieinen Gott. Mit seiner Güte leitet er den Menschen zur Buße, dass er dazu kommt, eben seine Schuld zu bereuen. Das bedeutet Buße. Bereuen und bekennen. Und wir sehen aber, der Mensch hat die Möglichkeit, diesem Zug, diesem Wirken Gottes Widerstand zu leisten. Darum wird hier gesagt, nach deinem Starrsinn, in deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns. Also die Menschen, die diesem Suchen des Sohnes, dem Überführen des Heiligen Geistes, dem Ziehen des Vaters widerstehen bis zum Schluss, die gehen verloren. Aber übrigens wird hier auch klar, dass Gott eben auch die Menschen zieht, die einmal verloren gehen werden. Ja, es gibt diese calvinistische Auffassung, dass Gott einfach macht, dass die Auserwählten sich bekehren. Das ist die unwiderstehliche Gnade, sagen sie. Irresistible Grace. Das ist eine der fünf Säulen des Calvinismus. Und das ist absolut falsch. Das gibt es nicht. Es ist nicht eine unwiderstehliche Gnade, sondern der Herr sagt, ringt danach, damit ihr durch die Tür eingeht. Und er wird gelehrt, eben die Auserwählten, die bekehren sich automatisch, die können gar nichts anders. Die können gar nicht anders. Und dann, was ist mit den anderen? Ja, die zieht Gott nicht, weil die eben nicht auserwählt sind. Aber das ist nicht wahr. Das Heil Gottes richtet sich an alle Menschen. Darum heißt es in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt und nicht die Auserwählten geliebt. Das wäre auch richtig. Er hat die Auserwählten geliebt. Vor Grundlegung der Welt. Aber er hat die Welt geliebt, seinen Sohn gegeben und er zieht jeden Menschen. Und zwar so eben, dass der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt und der Vater zieht. Aber der Mensch kann mit seinem Starrsinn widerstehen und häuft sich selbst Zorn auf. Und darum kann der Jesus als Richter auf dem Thron einmal sagen, ihr habt nicht gewollt. Er hätte schon gewollt, aber sie haben nicht gewollt. Gut, dann werden wir hier aufhören heute und fahren dann nächstes Mal weiter, indem wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn noch genauer anschauen und dann auch das ganz schwierige Gleichnis von dem Verwalter, der das Geld seines Herrn veruntreut.